Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Hallo User und der Fortsetzung meines Interviews mit Thomas Geis. Welche Methoden wendet die ProContext GmbH in Projekten an, um Nutzungsanforderungen zu erheben? Thomas Geis wird in dieser Folge hierzu einige Beispiele nennen und außerdem erläutern, wie er Unternehmen motiviert, überhaupt in die Gebrauchstauglichkeit interaktiver Produkte zu investieren. Schließlich gilt es, Nutzungsanforderungen nicht nur zu erheben, sondern im Entwicklungsprozess dafür zu sorgen, dass wichtige Anforderungen auch tatsächlich berücksichtigt und umgesetzt werden. Im ersten Teil erläuterte Thomas Geis bereits, dass die Integration von Nutzern ein wichtiger Schlüsselfaktor bei der Herstellung von Software ist. Im Gespräch wurde jedoch auch klar, dass die Integration von Nutzern nicht zwangsläufig das Problem schwer benutzbarer Produkte löst. Vielmehr kann es sogar sein, dass durch eine falsche Integration das Projektrisiko sogar steigt, so Thomas Geis.
Wenn man also Nutzer mit Entwürfen, sagen wir ruhig mal, konfrontiert, dass es dort zwei Möglichkeiten der Konfrontation gibt. Und die eine ist methodisch sinnvoll, die andere ist methodisch nicht zielführend. Mhm. Und zwar lässt sich zeigen, die klassische Konfrontation mit Nutzern oder von Nutzern mit Produkten, die findet so statt, dass man ein Produkt präsentiert. Mhm. Das hat schon fast so einen Messestandcharakter. Ne? Also ja, ja. Da kommen sozusagen die Nutzer die Tür rein, die kriegen auch noch ein Stück Kuchen und einen Kaffee und dann wird denen etwas gezeigt. Und nachdem das gezeigt wurde, ist es eigentlich alles ganz schlüssig gewesen. Und die sagen, ja prima, ne? Also das gefällt mir sogar, es ist ästhetisch sehr, sehr, sehr ansprechend. Und das nennt man auch so ganz lässig eine Demo. Und das ist eine Methode der Konfrontation von Nutzern mit Entwürfen, die sich nicht eignet, um herauszufinden, ist das Produkt denn jetzt, geht das in die richtige Richtung oder nicht. Der zweite Typ der Konfrontation mit einem Produkt, der geht davon aus, dass man einen Prototypen hat, der auf der Basis von Anforderungen entwickelt wurde und zudem es auch sogenannte Nutzungsszenarien gibt, in denen schon erarbeitet wurde, wie ein Mensch dieses Produkt nutzen würde und dass man jetzt mit Nutzern diese Szenarien am Produkt durchgeht. Und dabei würden sie schon in einem ersten Moment von einem Nutzer gesagt bekommen, was ist das hier überhaupt, was ist das denn hier in Gottes Namen? Ne? Was habt ihr euch denn dabei gedacht? Beziehungsweise, ich verstehe jetzt gar nicht, was wollten Sie nochmal? Sie sagten, ich soll diese Levi's Jeans, soll ich kassieren? Ja, dann würde ich doch erstmal sagen, dann halte ich mal den Scanner auf die Hose. Wo kann ich das denn hier machen? Also solche Fragen würden Ihnen Nutzer stellen, wenn Sie tatsächlich mal konsequent eine Arbeitsaufgabe durchgehen. Mhm. Und diese Konfrontation ist wiederum zielführend. Sie bedingt aber, dass man im Vorfeld Nutzungsanforderungen und Nutzungsszenarien bereitgestellt hat. Sonst bewegt man sich wieder im luftleeren Raum. Man prüft ein Produkt sozusagen gegen den Wind oder gegen irgendwas, gegen eine Situation, gegen eine Meinung, gegen fünf Menschen, die da auch irgendwas zu sagen wollen. Das heißt, Prototyping bedeutet, dass man sich vorbereitet auf einen Prototypen, dass der Prototyp nicht zufällig entsteht. Mhm. Ja? Und da sind wir wieder an der Stelle, an der wir ohnehin tätig sind, an der Stelle der Methodik. Ja? Das lässt sich eben zeigen, dass in der Vergangenheit es wirklich wenig, immer so frech zu sagen, da ich Ingenieur bin, ingenieurmäßige Herangehensweisen an die Anforderungsanalyse gab. Ne? Also man hat lange Zeit versucht, mit quantitativen Anforderungen das Thema in den Griff zu kriegen, dass man sich sagte, naja, also sagen wir mal, die Anforderung wäre, dass der Nutzer muss in einer Minute 20 Produkte kassieren können. Ne? Und jetzt testen wir mal, ob das geht. Ne? Interessant an so einer Betrachtung ist, dass kein Mensch jemals sich solche Anforderungen aufstellen würde, wenn er praktisch arbeitet. Wer will schon in einer Minute oder in 10 Minuten 20 Produkte kassieren? Das hängt so ein bisschen vom Kontext ab, was man da erreichen muss. Und insofern kann man sagen, in der Vergangenheit wurde sehr viel mit Vermessungstechniken gearbeitet, dass man versucht hat, quantitativ irgendwie über ein Produkt zu einer Aussage zu kommen. Ja, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Das Dumme ist nur, wenn man diese Zahlen hat, diese quantitativen Aussagen, dass man zum Beispiel feststellt, naja, unsere Nutzer brauchen zu lange mit dem Produkt. Die Frage ist, was macht ein Designer damit? Wenn Sie einem Designer sagen, der Nutzer braucht zu lange mit dem Produkt, was macht er denn jetzt anders an dem Produkt? Ne? Welche Stellschrauben hat er denn jetzt erlernt aus so einem Test oder aus so einer Anforderungsanalyse? Es ist schwierig, an Designer, an Produktdesigner oder auch Produktmanager ranzukommen mit quantitativen Aussagen. Die Produktmanager und Designer, die brauchen so etwas wie eine Arbeitsgrundlage. Und das sind eben in der Regel qualitative Anforderungen. Was muss aus Sicht des Nutzers wie mit diesem Produkt möglich sein?
Die Projektunterstützung durch die ProContext GmbH basiert maßgeblich auf Methoden, welche von der deutschen Akkreditierungsstelle Technik im Rahmen der Entwicklung von Prüfverfahren hergeleitet wurden. Die ProContext GmbH hat die dort angewandten Methoden weiter verfeinert. In diesem Zusammenhang wollte ich von Thomas Geis auch erfahren, welche Rolle beispielsweise Use Cases spielen.
Zum Thema Use Cases. Use Case heißt ja auf Deutsch Nutzungsfall und es suggeriert eigentlich genau das, was wir hier gerade besprechen, dass man ein Produkt aus Sicht der Nutzung modelliert, dass man versucht rauszukriegen, wie würde denn ein Mensch dieses Produkt nutzen. Nun ist es so in der Praxis der Nutzung von Use Cases, dass Use Cases primär darauf optimiert sind, das insgesamt dynamische Verhalten eines Systems zu spezifizieren. Da geht es mehr darum, Abläufe zu definieren, die zwischen zwei Nutzern zum Beispiel stattfinden, die das System so beschreiben, dass wirklich auch ja, physisch da was passiert. Ein Beispiel. Also ein Use Case, der würde beschreiben, dass wenn jemand eine E-Mail sendet, dass dann der Empfänger die auch kriegt. Ne? Das sind sozusagen zwei Akteure sind dort im Use Case beteiligt, nämlich der Sender und der Empfänger einer E-Mail. Und man klärt einfach, naja, also dass der eine eben von dem anderen was kriegen muss und wie diese insgesamte Dynamik eines Systems sich verhält. Ein Use Case ist nicht darauf angelegt, ein User Interface Design zu spezifizieren. Das ist nicht meine persönliche Meinung. Wenn Sie die Gurus der Use Cases, die Erfinder der Use Cases, wenn Sie deren Literatur lesen, dann werden Sie das so, wie ich das jetzt gesagt habe, dort auch wiederfinden. Vor dem Hintergrund, das ist keine Verteufelung der Use Cases, um Gottes Willen. Also mit Use Cases sind schon mal die richtige Basis, dass man sich fragt, was gibt es denn an einem System für Aktionen, die Menschen ausführen und wie müsste das System reagieren. Der Use Case alleine ist jedoch nicht dazu geeignet, sogenannte handlungsleitende Informationen zu entwickeln. Dazu braucht man etwas mehr an Handwerkszeug. Ne? Und das nennen wir heute auch Use Szenario. Ne? Wobei man da auch wieder aufpassen muss, der Begriff des Szenarios, der wird durchaus auch schon mal ablehnend wahrgenommen. Entwickler, die sagen sich Szenario, um Gottes Willen, das hört sich nach Freitext an, jetzt soll man wieder Aufsätze lesen. Wir wollen doch programmieren. Und vor dem Hintergrund könnte man auch sagen, dass das Use-Szenario, so wie wir es heute verwenden, wenn man das mal so in Richtung Use-Case benennen wollte, könnte man auch sagen, das ist ein User-Interface-Use-Case. Ne? Könnte man auch sagen. Da geht es dann nicht darum, rauszukriegen, welche Leute denn welche Informationen erhalten müssen, nachdem, also ich sag mal, wenn jetzt einer auf den Knopf E-Mail senden drückt, dass das auch wirklich beim anderen ankommt, sondern die Frage ist, wenn jemand auf den Knopf E-Mail gedrückt hat, E-Mail senden, was sieht der denn anschließend?
Wie gewinnt die Firma ProContext das Vertrauen ihrer Kunden? Schließlich fallen zunächst hohe Kosten durch Beratung und Unterstützung eines Dienstleisters an.
Es ist in der Tat so, ja, dass ein Dienstleister ja erstmal Kosten verursacht. Das muss man mal laut und deutlich aussprechen. Und es lässt sich zeigen, dass unsere Arbeit in frühen Projektphasen zunächst zu erhöhten Kosten führt, das ist so, die in späteren Projektphasen nicht mehr anfallen. Also man kann sagen, das, was wir tun, ist eine Kostenverschiebung von hinten nach vorne, wobei wir nachrechnen können, dass das, was wir vorne an Kosten erzeugen, etwa ein 60stel dessen ist, was an Kosten erzeugt wird, wenn ein Produkt mit Mängeln ausgeliefert wird. Und viele Produkte werden mit Mängeln ausgeliefert.
Thomas Geis ist fest davon überzeugt, dass man das Vertrauen des Auftraggebers vor allem dadurch gewinnt, indem man aktiv am Projekt teilnimmt.
Also wir gewinnen primär das Vertrauen darin, dass wir im Projekt aktiv mitarbeiten, dass wir Ergebnisse mit erarbeiten. Also wir sind nicht die Berater, die klassischen Berater, die sozusagen gute Ratschläge geben und dann gehen die wieder nach Hause, sondern wir helfen in Projekten mit Anforderungsspezifikationen, Nutzungsszenarien, auch konzeptionelle Designs zu entwickeln. Auch, also wir haben für ein großes deutsches Warenhaus die neue Ladenkasse entwickelt. Die können sich in ganz Deutschland anschauen und fragen vielleicht mal das Kassenpersonal, ob sie damit klarkommen. Also wir gewinnen das Vertrauen, indem wir aktiv in Projekten mitarbeiten. Zum einen, aber das reicht nicht aus. Ne? Primär gewinnen Sie Vertrauen als Anforderungsanalytiker beziehungsweise auch als, nennen Sie es ruhig, Usability Engineer, indem Sie Fakten in einem Projekt entwickeln, die ohne Sie keiner gefunden hätte, indem Sie Neuigkeiten ins Projekt bringen. Sie müssen auf der Basis von Interviews Dinge finden, die so im Projekt noch nicht bekannt waren und jetzt als entscheidend für den weiteren Projektverlauf wahrgenommen werden. Das muss gelingen. Wenn das nicht gelingt, sind Sie ohnehin überflüssig in einem Projekt. Und das ist im Übrigen auch kein Problem. Also wenn Sie als externes Projektmitglied in ein Projekt hineinkommen und im Rahmen einer Dienstleistung feststellen, dass das Projekt tatsächlich weiter ist, als es sich selbst es zugestanden hat, dann ist das auch ein Arbeitsergebnis.
In diesem Zusammenhang wollte ich von Thomas Geis auch erfahren, welche Erfahrungen er bei der Zusammenarbeit mit Softwareentwicklern sammeln konnte. Herr Geis hat die Erfahrung gemacht, dass Entwickler Hinweise zur konkreten Realisierung in der Regel gerne aufnehmen. Denn leider werden diese Mitarbeiter häufig mit ungenauen Anforderungen konfrontiert.
Die Softwareentwickler, das ist eine Rolle im Entwicklungsprojekt, die sehr ingenieurmäßig an eine Problemlösung herangehen und die leider Gottes nach wie vor mangels Arbeitsgrundlagen, die ihnen ja nicht geliefert werden vom Produktmanagement und auch nicht vom Marketing und auch nicht von irgendwelchen Usability-Leuten, die Entwickler müssen viel eigene Gestaltungsspielräume ausnutzen, auch heute noch, mangels klarer Vorgaben für die Entwicklung. Mhm. Und wenn Sie mich fragen, welche Erfahrungen haben Sie mit Entwicklern gemacht? Entwickler sind dankbar für jedes Stück klare Grundlage für eine Entwicklung. Ne? Und wenn Sie in einem Projekt klare Entwicklungsgrundlagen spezifizieren, sind Sie ein willkommener Sparringspartner bei Entwicklern.
Entwickler werden häufig noch deshalb massiv überfordert, weil sie Tätigkeiten ausüben sollen, für die sie nicht ausgebildet sind. Insbesondere stehen vielen Entwicklungsteams noch keine Anforderungsingenieure zur Verfügung.
Ein Entwickler ist immer jemand, der mit einer Lösung beauftragt ist. Ein Entwickler soll etwas, was vorgegeben ist, zum Leben erwecken. Ne? Und wenn die Vorgabe unklar ist, dann muss der Entwickler das zum Leben erwecken, was er für richtig hält. Ne? Weil er ist nun mal mit der Lösung beauftragt. Das heißt, wenn man die Rolle des Entwicklers sich heute anschaut, dann ist es eine Rolle im Entwicklungsprojekt, die von anderen Rollen begleitet werden muss, die so noch nicht ausgeprägt sind, wie sie ausgeprägt sein müssten. Ne? Also eine Rolle im Projekt ist zum Beispiel der Requirements Engineer. Ne? Das ist die stiefmütterlichste Rolle nach wie vor heute in Entwicklungsprojekten oder ja, heute noch. Mhm. Es ist zunehmend festzustellen, dass man in Projekten User Interface Designer vorfindet, zunehmend. Man findet auch zunehmend die Rolle des Produktmanagers dort, der von dem ja verlangt wird, dass er doch bitte die Anforderungen mitbringt, ne? Weil er definiert das Produkt. Und es gibt eben die Rolle des Entwicklers, die das Produkt bauen soll. Ne? Und Entwickler sind für jedes Stück klare Entwicklungsgrundlage dankbar.
Thomas Geis sieht seine Rolle hauptsächlich darin, Projekte dabei zu unterstützen, tatsächlich das zu entwickeln, was der Auftraggeber gewünscht hat. Schon relativ einfach gestaltete Prototypen können hier bereits einen sehr effektiven Beitrag leisten.
Also ich würde sagen, wir helfen Entwicklern einfach, das zu bauen, was auch kundenseitig gewünscht ist. Und dazu gehören einfach Vorgaben. Und ein Softwareentwickler braucht schlichtweg eine Vorgabe an ein Produkt. Und eine Spezifikation eines Produktes ist durchaus das User Interface. Ne? Also Sie können so weit gehen, dass Sie sagen, so haben wir es damals auch für das Warenhaus gemacht. Also wir haben die Ladenkasse bis in sehr späte Phasen auf PowerPoint-Basis dort entwickelt. Mhm. Und auch auf PowerPoint, also das ist so ein Programm, mit dem kann man Präsentationen machen. Damit kann man aber auch in Verbindung mit anderen Produkten wiederum Prototypen entwickeln, wo kein Stück Code hinterlegt ist. Und wir haben es auch geschafft, diese Ladenkasse auf Basis dieses PowerPoint-Prototypen zu testen. Ne? Und mit Kassiererinnen. Und als das klar war, wie man also wirklich an einer Ladenkasse heute arbeitet, und das ist leider Gottes nicht mehr so, wie es mal war. Also heute ist also ein typischer Kontext, dass Kunden nicht an die Kasse kommen, um zu kassieren, sondern um etwas zurückzugeben, und das muss genauso gut laufen, und das wird im Sinne einer Kundenbindung immer wichtiger, dass man Dinge einfach, ohne ein schlechtes Gefühl zu haben, wirklich zurückgeben kann. Mhm. Vor dem Hintergrund kann man sagen, dass das, was man an Prototypen für ein User Interface, was man konsequent hergeleitet hat und auch getestet hat schon, das ist eine sehr gute Entwicklungsgrundlage.
Je kleiner ein Projekt wird, desto unschärfer sind nach Erfahrung von Thomas Geis Rollenabgrenzungen. Die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, schildert Herr Geis so.
Also wenn wir von einem großen Standard-Software-Hersteller ausgehen, da sind die Entwickler eine eigene Rolle, die wirklich allein schon mit der Frage, was ist machbar und wie machen wir etwas, wie machen wir etwas machbar, was jetzt hergestellt werden soll, damit ist diese Gruppe schon also mehr als ausgelastet. Und das heißt, je größer ein Entwicklungsprojekt angelegt ist, umso mehr sind die Entwickler wirklich mit der Frage beschäftigt, ist das denn machbar, was wir hier machen sollen? Ne? Und auch da bietet es sich an, Entwickler schon so früh wie möglich in einem solchen Analyseteam mit dabei zu haben, weil die sehr schnell Anforderungen schon mal bewerten können in Bezug auf Machbarkeit. Jetzt muss man aber aufpassen, dass nicht alles, was neu ist, als nicht machbar identifiziert wird. Das kann schnell passieren. Ne? Vor dem Hintergrund muss man da so ein bisschen, die Waage finden, um hier nicht zu früh Dinge in Frage zu stellen, die möglicherweise von einem Vorstand als ganz anders eingestuft werden und auch zur Herbeiführung von Geldern führen, die bisher noch nicht da waren, weil der Vorstand hat immer den Druck, hoffentlich kommt der Wettbewerber nicht übermorgen mit dem um die Ecke, was wir heute als nicht machbar identifiziert haben. Das heißt, in großen Entwicklungsprojekten, da sind Entwickler wirklich schon mit der Frage der Machbarkeit und des Machens völlig ausgelastet. Je kleiner ein Projekt wird, umso unschärfer sind Rollenabgrenzungen. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Und irgendwann sind sie in dem Projekt, wo sie nur mit Entwicklern zu tun haben, ne? Weil das Projekt ist eben so aufgestellt. Und nichtsdestotrotz stellt sich jetzt immer noch die Frage, was sind die Anforderungen an unser System und an die Nutzung unseres Systems? Und vor dem Hintergrund müssen sie dann zwangsläufig mit Entwicklern gemeinsam die Anforderungsanalyse durchführen, sodass die so früh wie möglich wissen, was dort gefordert ist.
Man kann die berechtigte Frage stellen, warum entsprechend spezialisierte Rollen noch nicht in ausreichendem Maße gerade in kleinen und mittleren Unternehmen vorhanden sind. Es stellt sich auch die Frage, ob hier ausreichend in die Aus- und Weiterbildung investiert wird. Thomas Geis ist jedenfalls der festen Meinung, dass man in der Regel nicht auf ein minimales Rollenmodell verzichten kann, und räumt der Teamentwicklung eine zentrale Bedeutung ein.
Also ich würde sagen, es lässt sich schon heute zeigen, wenn man sich Vorgehensmodelle anschaut in der Softwareentwicklung, dass man um ein bestimmtes Set an Rollen nicht drumherum kommt. Und wenn man sich diesem Set stellt, dann gibt es in diesem Set eben zum einen die Entwickler, es gibt zum anderen die Requirements Engineers, die Anforderungsentwickler, wenn man sie so nennen wollte. Es gibt die User Interface Designer und es gibt die, Produktmanager nenne ich sie mal. Und um dieses Rollenmodell kommen sie nicht drum herum. Und das sind jetzt vier Rollen, die ich benannt habe. Und wenn man mal davon ausgeht, dass ein Projekt doch oft mehr als vier Mitarbeiter hat, liegt es nahe, dass man dort dieses Rollenmodell auch in irgendeiner Form ausprägen muss, dass jeder im Projekt eine bestimmte Verantwortung trägt. Das heißt nicht, dass man nicht überlappende Rollen hat und dass ein Mitarbeiter vielleicht zwei Rollen inne hat, aber man kommt um ein minimales Rollenmodell nicht drumherum. Und innerhalb dieses Rollenmodells müssen Sie die Personalentwicklung betreiben. Ne? Also so lässt sich zum Beispiel zeigen, dass der Requirements Engineer, wenn man sich anguckt, wer macht denn das de facto in den Unternehmen, bei den Standardproduktherstellern sind es die Produktmanager, die machen das de facto. Die kommen einfach irgendwann und sagen, hier sind die Anforderungen. Ne? In den kleineren Projekten oder in den Individualprojekten, da ist das ein Team von Leuten, wo eine Rollenzuordnung nicht so richtig klar ist. Da mischt jeder mit, auf Deutsch gesagt. Und da würden Sie um zu Ihrer Frage zurückzukommen, Weiterbildung, da müssen Sie eher das Team weiterbilden, so dass das Rollenverständnis im Team klarer wird. Da können Sie gar nicht genug von den Leuten mal mit zu Interviews nehmen, damit die sich ihrer eigenen Rolle bewusst werden. In einem großen herstellenden Betrieb würde ich sagen, naja, also da würde ich das rollenspezifisch machen. Ne? Und da würde ich sagen, come on, wer macht denn bei euch hier de facto die Anforderungsanalyse? Wenn es die Entwickler sind, ja okay, wenn ihr ein Unternehmen seid, das einfach so gewachsen ist und die Gruppe der Entwickler macht es de facto, hat sich durchgesetzt, dann müssen wir die ausbilden. Ne? Wenn es de facto die Produktmanager sind, dann müssen wir die ausbilden. Wenn es die Marketingleute sind, es gibt so Kulturen von Unternehmen, ne? Also Masters Marketing stark, Masters Produktmanagement stark, Masters Entwicklung stark, es gibt alles. Und vor dem Hintergrund müssen sie sich dieser gegebenen Kultur stellen und dann überlegen, wie sie Personalentwicklung machen.
Am Beispiel der im Rahmen von Anforderungsanalysen häufig durchgeführten Interviews zeigt sich, wie wichtig eine geeignete Rollenaufteilung ist und welche Konsequenzen sich daraus für die gezielte Unterstützung bzw. Personalentwicklung ergeben.
Es ist durchaus so, dass in vielen Projekten viel Kommunikation stattfindet und viele Interviews geführt werden. Und das eigentliche Problem ist gar nicht, dass die Leute nicht in der Lage sind, sich gegenseitig zuzuhören und sich gegenseitig zu interviewen. Das eigentliche Problem ist, dass die richtige Gesprächsebene nicht getroffen wird. Also was wir feststellen ist, wenn wir Interviews machen und unsere Gesprächsebene sind die Aufgaben, die ein Mensch durchführt, dass auf dieser Ebene bisher kaum gesprochen wurde. Ne? Fragen Sie mal einen Menschen, was machst du an wiederkehrenden Aufgaben im Laufe einer Woche? Das ist eine Frage, da muss man schon mal tief Luft holen. Ne? Die fragt einen so keiner. Fragen Sie mal einen Manager, ne? was seine wiederkehrenden Aufgaben sind. Also da können Sie interessante Gesprächssituationen erzeugen. Was ich sagen will ist, die Gesprächsebene, auf die kommt es an. Und meist wird eben entweder über Geschäftsprozesse gesprochen, wie ist denn hier der Prozess? Das ist so ein Extrem, wo dann irgendwas da besprochen wird, was aber wenig mit einer konkreten Aufgabe zu tun hat. Oder es wird einfach über die Lösung, werden Wünsche gesammelt. Wie stellt ihr euch das denn vor? Ja, wir hätten es gern so und so. Na wunderbar, dann haben wir ja eine Anforderungsanalyse gemacht, zum Beispiel fertig. Dann können wir ja schon bauen und schon geht alles in die falsche Richtung. Das heißt, Weiterbildungsmaßnahmen würde ich so ein bisschen abhängig davon machen, wie ist ein Unternehmen aufgestellt, welches Rollenmodell haben sie und innerhalb dieser Rollen würde ich dann fokussieren. Weil ein Entwickler, dem einfach nur klar gesagt wird, was er entwickeln soll, der entfaltet sich mehr in seiner Software-Ingenieurleistung, als dass der jetzt noch 25 Interviews machen muss, wo er sich sagte, mein Gott, ich dachte eigentlich, das hätten meine Kollegen längst erledigt.
Unser Gespräch machte klar, dass auf dem Weg zu einem ausgereiften Entwicklungsprozess leider der eine oder andere Stolperstein im Weg liegen kann. Herr Geiß fasst diese noch einmal kurz zusammen und zeigt mögliche Strategien auf.
Die größten Hindernisse bei Prozessqualität sind in erster Linie ein fehlendes Rollenverständnis in den Projekten und ein fehlendes Rollenmodell in den Projekten. Das ist das Erste, was mir da einfällt. Das Nächste, was mir einfällt, ist, dass die bisher mangelnde Verbreitung von wirklichen ingenieurmäßigen Methoden und Notationen vor allem im Umfeld Usability Engineering, das wird einfach in den Projekten, so wie es bisher vermittelt wurde, nicht richtig ernst genommen. Und ernst genommen werden sie von Entwicklungsseite eigentlich nur, wenn sie deren Sprache sprechen und in irgendeiner Form etwas Programmierbares liefern. Und ein gutes Use-Szenario, ein gutes Nutzungsszenario, das ist programmierbar. Das ist Programmierung aus Nutzersicht. Ne? Und solange das in Projekten nicht als Methode konsequent eingesetzt wird und Ergebnisse in dieser Form vorgelegt werden, solange wird die Entwicklung ein Problem haben, das, was ihnen als Arbeitsgrundlage geliefert wird, wirklich ernst zu nehmen.
Das war die zweite Ausgabe von Hallo User mit dem zweiten Teil meines Gesprächs mit Thomas Geiß, dem Geschäftsführer der ProContex GmbH, das wir am 23. Januar 2006 in Köln geführt haben. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns über einen Kommentar im Blog unter www.hallo-user.de.
Thank you.